Ein Angler denkt die Welt vom Fisch her. Stell dir mal vor, du bist eine Forelle. Stell dir mal vor, du bist in einem Strom, der glitzert um dich herum. Ja? Die Sonne fällt auf die Oberfläche und du schwimmst rum. Eine hübsche Karpfenfrau, die schwimmt neben dir oder Mann, je nachdem. Okay, deine Frau natürlich, dein Mann, meine Güte, entschuldigt. Okay, und die unterhalten sich. Ich brauche also zwei Gesprächspartner, deswegen, okay, für meine Geschichte hier. Und stell dir vor, du bist also eine Forelle, die sich da im Strom bewegt und du glitzerst und schillerst in der Sonne und es ist alles wunderbar. Und du siehst wieder leckere Würmer oder fressen Forellenwürmer? Ja? Ja, okay. Fliegen auch? Fliegen auch, gut, fliegen. Okay. Pflunk, kommt da ein richtig dicker, schöner, fetter Regenwurm rein. Und eine besonders lebhafte Forelle, die greift sich diesen Wurm. Und plötzlich fängt sie an zu tanzen. Richtig Breakdance, Rap, alles dran. Und du gehst rüber zu deinem Freund oder zu deiner Freundin und schwimmst rüber und sagst, schau dir das mal an, Mann, das muss ein Hammerwurm sein. Hast du schon mal jemanden so tanzen sehen? Das geht ja richtig ab. Und dann plötzlich hebt diese Forelle, die gerade noch Breakdance getanzt hat, ab in den Weltraum. In die Luft, versteht ihr? Geht in die Luft, haut einfach ab in eine neue Dimension, bricht durch in eine neue Dimension. Und du und dein Forellenkamerad sagen dann, wow, hast du das gesehen? Erst fangen sie an, Breakdance zu machen und dann heben sie ab. Lass uns auch mal so einen Wurm probieren. Vielleicht siehst du dann auch schon den nächsten, ja, wieder so ein dicker Wurm und wieder kommt eine volllaute Forelle und schnappt sich den. Dann rupft's und zupft's ein wenig, diese Forelle, fängt wieder an, Breakdance zu machen, richtig heiß und plötzlich passiert's dann wieder. Durchbruch in eine neue Dimension. Hebt ab, versteht ihr, und wird nie mehr gesehen. Und du bist vielleicht dann begeistert von diesem Sachverhalt, von dem, Mann, da geht's richtig ab, das sind die richtigen Würmer, wir müssen diese Würmer konsumieren. Dann heben wir auch ab, dann werden wir auch musikalisch, dann kommen wir auch gut drauf. Dann finden wir auch zu uns selber und brechen durch in eine neue Dimension. Aber dein Freund sagt dann vielleicht, deine Freundin sagt dann vielleicht, ja, aber du hör mal zu, von denen ist keiner wieder gekommen, um uns zu sagen, wie es da draußen ist in der neuen Dimension. Und jetzt kommt es natürlich auf dich drauf an, dass du dann sagst, ja, eigentlich hast du recht. Wir müssen das Phänomen studieren. Fische denken nicht so. Fische sind anders da. Fische unterhalten sich nicht miteinander, okay? Fische sind anders. Fische bestehen aus einem Bauch. Dieser Bauch versteht ein einziges Wort. Futter. Außerdem hat eine Forelle noch Augen, um Würmer und Fliegen zu sehen, und ein Maul, um die dann zu fressen. Wenn einem Wurm, der aus einem einzigen Bedürfnis besteht, nämlich seinem Magen, ja, wenn vor ihm eine Fliege oder ein Wurm ins Wasser fällt, dann sagt der Magen Futter, die Augen sagen Fliege, der Mund sagt haben wollen. Beide denken die nicht, okay, das ist eine Ansammlung von Trieben. Und dann schnappt sich dieses Fischlein sein Futter. Aber wisst ihr, dieses Futter, das die Angler der Forelle oder den Fischen allgemein vorsetzen, das macht nie wirklich zufrieden. Im Gegenteil, die landen dann zum Schluss im Kochtopf vom Angler und machen den seinen Magen zufrieden. Schau, wenn wir einen weisen alten Forellen-Menschen hätten, ja, der würde dann den Leuten sagen, hört mal zu, was da vor euch rumschwimmt, ist nicht das, was ihr braucht. Wenn ihr mal genau hinschaut und euch Zeit lasst und nicht nur zuschnappt, dann seht ihr, dass da ein Haken drinnen ist. Diese Angler, die machen sich noch nicht mal die allergrößte Mühe, den zu verbergen. Der ist offensichtlich, jeder sieht ihn. Du musst nur lange genug draufschauen. Und das Nächste ist, was die da machen, ist kein Breakdance, sondern es ist ein verzweifelter Todeskampf. Und was die da machen, ist nicht ein Abheben und Durchbrechen in eine neue Dimension, sondern es ist Sterben. Aber wenn wir Menschen schaut, das auch immer so genau nachvollziehen würden. Ein Fisch wird versucht, weil er aus einem Appetit, aus Augen und Maul besteht. Bist du nicht froh, dass du nicht nur aus Trieben, Augen und Maul bestehst. Du musst da aufpassen, dass du dich nicht auf diese Elemente deines Wesens beschränkst, ja? Weil viele Menschen, die tun das nämlich. Und das ist dann nämlich nicht gut. Wir halten auf jeden Fall mal fest, okay, ein Fisch genießt nicht dauerhaft, was der Angler ihm anbietet. Der tötet ihn nämlich. Und es erinnert mich dann sofort jetzt, ihr wisst natürlich auch, was alles rausläuft, ja. Es erinnert mich an Römer Kapitel 6, Vers 23. Wisst ihr, was da steht? Da steht, der Sold oder der Lohn der Sünde ist der Tod. Jetzt ist das Problem nur mit Sünde, dass er ein Bedürfnis in uns anspricht, dass da was da ist, was uns versuchbar macht. Sünde bietet uns was an, was uns gefällt. Und da müssen wir heute ein bisschen drüber nachdenken. Es geht also heute über Versuchung und genau genommen geht es über Sieg über Versuchung. Wir halten nochmal fest, hör mal, ich habe jetzt gerade eine Fischgeschichte erzählt, ja, aber du bist kein Fisch. Du bist keine Ansammlung von Trieben, sondern du bist ein Mensch und hast eine weitere Dimension. Und vor allem, wenn du Christ bist, dann hast du Sieg über deine Triebe, Sieg über deine Appetite und deine Bedürfnisse. Sag mal, jemand preist dem Herrn. Schau, Freiheit, wie die Welt sie definiert, ist folgendes. Die Freiheit sagt, Freiheit ist, wenn du alle Regeln brichst und tust, was du willst. Stimmt's oder nicht? Na, brich alle Regeln, sei frei. Aber die Wahrheit ist, wenn du die Regeln brichst, wir wissen das alle, dann sind wir nicht allzu lang frei. Na, du kannst, ich war neulich mal frei, ich gib's zu, ich war mal frei und zwar auf der Dittelbrunner Straße. Ich war frei in meinem Auto und bin aufs Gaspedal gestiegen mit unglaublichen, atemberaubenden 61 Stundenkilometern. Bin ich also die Straße entlang geglitten, okay, und war frei von der Straßenverkehrsordnung, von allem. Bis ich dann den Polizisten habe winken sehen. Ja, der hat mich dann rausgewunken und hat gemeint, ja, haben Sie es blitzen sehen? Und ich habe mir gedacht, nö, ich war so beschäftigt mit frei sein, ich habe es nicht blitzen sehen, versteht ihr? Dann hat er gemeint, Sie können mir jetzt 15 Euro geben und dann vergessen wir die ganze Sache. Und ich habe gesagt, ja, gut, ich bin ausgestiegen, ich habe nachgeschaut, aber ich hatte meinen Vereinsgeldbeutel dabei und da waren nur 10 Euro drin oder 5. Dann habe ich gesagt, es tut mir leid, ich konnte es jetzt leider hier nicht begleichen. Und dann haben sie mir einen freundlichen Brief geschrieben. Und dann durfte ich es ihnen überweisen. Schau, als meine Frau neu in Deutschland war, das war auch ganz lustig, kam sie heim eines Tages zu mir und hat gemeint, hat heute ein eigenartiges Erlebnis. Hat so hell geleuchtet plötzlich an der Seite. Ich habe sie dann gefragt, war das Licht rot? Und sie sagt, ja. Wir haben die Erscheinung dann schnell aufklären können. Aber ich denke, das war das einzige Mal vor vielen, 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 vielen Jahren, mehr als 15 Jahre her, dass meine Frau so ein Licht gesehen hat. Ich habe das Vorletzte habe ich gesehen, als wir zum Pastorentreffen gefahren sind nach Stuttgart. Aber da kam nie was. Preis dem Herrn. Wahrscheinlich hat sich der Herr gedacht, die fahren zur Pastorenkonferenz. Und so schnell fahren sie jetzt auch wieder nicht. Ja, ich weiß nicht, was es mehr war. Was waren es denn mehr? 20 oder so? Auf der Autobahn, das fällt nicht weiter ins Gewicht. Naja, auf jeden Fall, trotzdem, es hat geblitzt und ich sage euch, ich bin dann plötzlich ein frommer Fahrer geworden. Und die anderen haben mich alle bedauert. Ach du armer Pastor, jetzt musst du da einen Strafzettel zahlen. Aber der kam nie, preis dem Herrn. Na, Gott segne die baden-württembergische Autobahnpolizei. Amen. Okay, ein Fisch genießt nie dauerhaft und du genießt nie das Verbrechen der Regeln dauerhaft. Jesus beschreibt Freiheit anders. Freiheit ist, bestimmte Dinge nicht tun zu müssen. Bist du noch da? Bestimmte Sachen einfach nicht tun zu müssen, nicht schnell fahren zu müssen. Wisst ihr, das Rolls-Royce-Fahrer, ich meine, ich habe vielleicht mal ein Rolls-Royce in der Garage stehen sehen, das gebe ich zu, aber ich bin weder jemals in einem gesessen, noch habe ich je einen besessen, okay, noch sonst was. Aber die fahren grundsätzlich nicht schneller als 120. Nicht, weil so ein Rolls-Royce nicht schneller fahren könnte, sondern weil es einfach würdelos ist. Versteht ihr? Du bist Rolls-Royce-Fahrer und hast es eilig, das ist einfach, das gibt's einfach nicht. Du hast, wenn du Rolls-Royce fährst, Zeit. Du musst dich nur mal beeilen. Deine Arbeiter, deine Mitarbeiter müssen sich vielleicht beeilen, aber du nicht mehr. Du musst einfach nicht mehr. Und das ist, Leute, wenn wir das einmal erkannt haben, dass wir frei sind von bestimmten starken Bedürfnissen, die uns plagen. Wenn wir mal erkennen, dass wir frei sind, dann ist das ein wunderbarer Sachverhalt. Dann dringst du durch zu der tatsächlichen Freiheit, zu einer wahren Freiheit. Du kannst dich furchtbar ärgern, ja, über deine Frau, über deinen Mann. Du kannst dich ärgern über deine Abhängigkeiten, deine Lüste, deine Süchte und so weiter. Die können dich wirklich plagen. Aber wenn du mal erkennst, dass du eigentlich frei bist, dass du frei bist im besten Sinn des Wortes, dass du frei bist von dem Ärger auf deinen Ehepartner, auf deinen Chef, du bist frei von Nikotin, von Alkohol, von allen möglichen anderen Süchten, dann ist es ein guter Tag. Du sagst, ja, aber mal langsam. Ich fühle doch meine Bedürfnisse ganz akut. Ja, wohl wahr. Aber ich bin heute Morgen hier da, um dir eine völlig unintellektuelle Ansage zu machen. Ja, ich verkündige das einfach nur, ich proklamiere das einfach nur. Ich behaupte steif und fest, du bist frei. Du bist frei, du bist frei, du bist frei. Woher weiß ich das? Wenn du Jesus angenommen hast, dann bist du mit ihm gestorben. Du hingst buchstäblich am Kreuz mit ihm und als er tot war, warst du und dein ganzer Körper und deine ganzen körperlichen Bedürfnisse sind mit ihm gestorben. Und als er dann auferstanden ist, hatte Jesus Sieg über alle seine Bedürfnisse. Glaubst du das? Im Auferstehungskörper bist du nicht mehr geplagt. Und dieses Auferstehungsleben, das in Jesus drinnen steckt, dieser Sieg, den er bereits hat, ja, der sickert durch die Blutbahnen des Leibes Christi in uns hinein. Ich meine, Jesus ist das Haupt. Und du und ich, wir sind der Leib Christi. Und Haupt und Leib sind miteinander verbunden. Ist das richtig? Im Kopf steckt zwar am meisten Blut von allen Organen. Okay, das ist ein sehr blutreiches Organ. Aber dieses Blut bleibt da nicht, sondern es pumpt sich rum. Und das Blut, das vorhin noch in deinem Kopf war, das ist plötzlich in deiner Zehe und dann wieder in deinem Herzen, dann in deinem Ellbogen, dann wieder woanders. Das geht hin und her. Das Leben, das Jesus jetzt hat, den Sieg, den Jesus jetzt hat, der steckt auch in dir drinnen. Du kannst in diesem Sieg leben, der muss dir nur bekannt gemacht werden, der muss dir nur bewusst gemacht werden. Sag mal mit mir, ich bin frei. Ne? Jemand, eine Frau in unserer Mitte, hatte jahrelang größte Schwierigkeiten mit dem Alkohol. Sag ich jetzt nicht, wer das ist oder so und dort auch nicht oder schiele auch nicht in diese Richtung, ich schiele jetzt extra in eine andere. Aber versteht er, hat die Botschaft natürlich gehört von hier und der Herr hat ihn in ihrem Herzen gewirkt und plötzlich vor einem halben Jahr oder so kam sie dann regelmäßig und neulich vor ein paar Wochen kam sie zu mir und gemeinte, sie hat im halben Jahr keinen Alkohol mehr getrunken. Leute, das ist ein riesengroßer Sieg, wenn du mal 20, 30 Jahre lang Alkoholist warst. Das fällt, schau, diese Ketten, die haben keine Macht über dich, die fallen ab. Und die, du kannst dir vorstellen, dass die nicht aus Eisen sind, sondern aus Eis. Okay, und jetzt föhnst du die an durch Nachdenken über das Wort Gottes. Diese Ketten, die sind natürlich, sind real. Du kannst hergehen und kannst damit wackeln und dann klappern die und rasseln die. Und wenn du dann rennen willst, dann bleibst du hängen, weil du festgefroren bist an diesen Ketten. Aber wenn du mit dem Feueratem von Gottes Wort, okay, einfach zu diesen Ketten sagst, Ketten, ihr seid nicht aus Eisen, ihr seid nur dreckig, ihr seid aus Eis. Und dann hauchst du sie an mit deinem Feueratem, nicht aus Schnaps, sondern aus Wort Gottes. Okay, und sprichst zu diesen Ketten und sagst, hey, Jesus sagt, ihr seid von mir abgefallen, ihr habt kein Recht mehr da zu sein. Dann werden die im Laufe der Zeit immer dünner, immer dünner, immer dünner. Du fühlst dich immer weniger bedrängt. Und irgendwann reißt du mal die Hände hoch, wenn du irgendwie gerade wieder eine gute Erkenntnis aus Gottes Wort hast. Preis dem Herrn! Und plötzlich merkst du, es klirrt und klappert um dich herum und du bist frei. Du bist frei wie ein Vogel. Und wenn du so magst, hebst du es sogar ab. Jetzt, du brichst nicht in eine neue Dimension durch, von der du nie mehr wiederkommst, okay? Sondern du bist schon längst in dieser neuen Dimension. In dieser Christendimension und du wachst jetzt gerade erst auf in Bezug auf diese Dinge. Du bist, lass uns vielleicht mal aufschlagen zum Römerbrief, Kapitel 6. Während wir unterwegs sind zum Römer 6, komme ich hier an Lukas vorbei und ich lese mal Lukas Kapitel 4. Und hör mal, ich spreche jetzt nicht nur von den Trieben des Leibes, okay? Vom zu viel Essen, zu viel Trinken und verkehrtem Sex. Davon spreche ich gar nicht so sehr. Es gibt noch andere Probleme, die dir genauso Schwierigkeiten machen. Es gibt Menschen, die brillant sind im Kopf. Und wenn du mit ihnen sprichst, die wissen so viel, die gewinnen jedes Streitgespräch. Und haben trotz ihres großen Wissens keine Freunde, jeder vermeidet sie. Schau, diese Versuchung, immer recht haben zu müssen, ist auch eine Kette, die zur Einsamkeit führt. Könnt ihr das sehen? Schau, es gibt mehrere Bedürfnisse als nur die offensichtlichen. Und da müssen wir ein bisschen ansetzen. Es geht also jetzt tiefer in deine Seele hinein, als du vielleicht wahrhast, als dir vielleicht jetzt bewusst ist. Wäre es nicht wunderbar, wenn wir gar nicht mehr erst versucht werden könnten? Schau, Paulus sagt, dass wir eigentlich so drauf sein sollten, so denken sollten, aber ist natürlich gar nicht so leicht, das ist mir schon bewusst. Ich lese jetzt zunächst mal die Schriftstelle aus Lukas vor, und zwar in Vers 18, ganz berühmtes Zitat aus Jesaja, das Jesus hier bringt. Er sagt, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Das hebräische Wort wäre Messias, das griechische Wort ist Krio, der Gesalbte heißt auf Deutsch, also Christus heißt auf Deutsch der Gesalbte, weil er mich gesalbt hat, weil er mich zum Christus gemacht hat. Er hat mich gesalbt, das heißt mit besonderer Vollmacht ausgestattet. Eine Salbung zu haben, bedeutet eine besondere Vollmacht zu haben von Gott. Armen gute Botschaft zu verkündigen. Was ist die gute Botschaft für Arme? Dass es eine Möglichkeit für sie gibt, zu Wohlstand zu kommen. Amen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen. Was ist gute Nachricht für einen Gefangenen? Du meine Güte, deine Gefängnistür ist offen. Geh hin, mach die Tür auf und lauf raus. Und renn hinaus auf die grüne Wiese und freu dich und mach Purzelbäume. Du musst nicht mehr in dieser engen Zelle drinnen bleiben. Du bist frei, du bist frei, du bist frei. Blinden, dass sie wieder sehen, das hat so viele Bedeutungen, ja. Buchstäblich Blinde natürlich, aber auch geistig Blinde. Menschen, die ihre toten Winkel nicht sehen, ja, die Probleme haben und gar nicht wissen, dass sie sie haben. Wie die Person, von der ich gerade gesprochen habe. Gewinnt jedes Streitgespräch und niemand kann sie leiden und weiß nicht, warum das so ist. Zerschlagene in Freiheit hinzusenden. Du, ich sag dir, wenn du immer wieder über dieselbe Sünde stolperst, dann ist es doch so, dass du eigentlich ein ziemlich Zerschlagener bist. Und der Herr sagt, Zerschlagener, du bist auch frei. Zerschlagene in Freiheit hinzusenden, auszurufen, ein angenehmes Ja des Herrn. Das angenehme Jahr des Herrn ist ein Feierjahr, das bedeutet, der Herr, der rechnet dir deine Sünden nicht zu, er blickt gnädig auf dich und voller Liebe, er hat jetzt nicht Gericht im Sinn, wenn er an dich denkt, sondern Gnade und Segen. Und das ist doch eigentlich schon mal ziemlich gut. Okay, dann gehen wir jetzt mal rüber zum Römerbrief. Wisst ihr, das mit der Versuchung ist echt so eine Sache. Wie gibt es das, intelligente Menschen so gewaltig reinfallen? Ich denke da an einen deutschen Top-Manager, ja, in einem Logistikunternehmen, der sowieso schon Millionen scheffelt. Und der wird dann dabei erwischt, wie er irgendwo in irgendeinem Ausland nochmal 2,5 Millionen an der Steuer vorbeischleust. Hör mal, der braucht dieses Geld nicht, der wird dieses Geld nie ausgeben. Warum hinterzieht er das? Eines Tages kommt's raus und dann ist sein ganzer Ruf und so weiter ruiniert und er muss vielleicht ins Gefängnis und so weiter. Der Lohn der Sünde ist der Tod, okay? Vielleicht muss ich noch was sagen, wenn ich jetzt schon dabei bin, bevor wir dann Römer ein bisschen anschauen. Der Teufel, der Satan, hat in der Bibel zwei Hüte auf. In anderen Worten, er hat zwei Dinge, auf die er sich spezialisiert hat. Er ist einmal der Versucher und er ist einmal der Verkläger. Speziell jetzt für Christen, wir reden jetzt zu Christen. Der Versucher kommt und schmeißt dir den Wurm vor die Nase. Und er lässt diesen Wurm zappeln und dieser Wurm sieht so gut aus, okay, dass du zum Schluss zubeißt. In dem Moment tut er seinen Versucherhut absetzen und setzt seinen Verklägerhut auf. Und er sagt, du mieser Wurm, du hast gesündigt. Du bist schuldig. Du bist nichts mehr wert. Und dann kommen so Gebete wie, o Herr, tritt mein Angesicht in den Staub. Na, speise mich mit deinem Tränenbrot, ich bin so unwürdig. Schau, das sind besiegte Gebete. Das sind Gebete von Leuten, die nicht im Sieg leben. Und das musst du wissen. Es gibt diesen Dualismus und in dem bist du gefangen, beziehungsweise ist jeder Mensch gefangen. Der Teufel kommt, jeder Christ. Der Teufel kommt, versucht dich mit irgendwas und du widerstehst und er versucht dich nach Kräften. Und kaum bist du dann in Sünde gefallen und die Sünde ist vorbei und du wachst wieder auf, sitzt der Teufel auf der Schulter mit seinem Verklägerhut und sagt, buh, Ganz mies, ganz mies. Mensch, was bist du für ein Schwächling, dass du auf diese Versuchung eingegangen bist? Schau, derselbe, der dich erst versucht, verklagt dich hinterher. Und es ist bei jedem Christen so. Du hast jetzt die Möglichkeit, entweder die Sünde zu lassen oder dein Gewissen abzutöten. Was ist die bessere Möglichkeit? Sünde lassen, aber du sagst, ja, aber die Sünde, die ist manchmal so interessant. Ja, du musst dich hinsetzen und musst die Konsequenzen durchdenken. Und musst wissen, es ist ein unweigerliches geistliches Gesetz. Sünde bringt Probleme mit sich. Sünde zieht Probleme nach sich. Immer, du bezahlst das Ganze immer mit einem verminderten Lebensgenuss, okay? Das, was die Sünde dir verspricht, wird sie nie halten. Und du kommst nicht daraus raus, dass du dann eben verklagt wirst, okay? Ganz, ganz übel verklagt wirst von genau der Person, die dich vorher versucht hat, nämlich dem Teufel. Aber eigentlich ist es doch so, schau, dass du dir vom Teufel anbieten lässt, was du glaubst, dass Gott dir nicht gibt. Stimmt's oder stimmt's nicht? Du gehst nur deswegen auf bestimmte Sünden ein, weil du denkst, ja, das wird Gott mir nicht erhören. Aber wisst ihr, das ist falsches Denken. Es ist immer besser, seine Bedürfnisse von Gott befriedigen zu lassen, als vom Teufel. Glaubst du das? Absolut so, absolut. Lass mir nur ganz kurz ein Beispiel geben für denjenigen, der erst versucht wurde und dann verklagt wurde und dran gescheitert ist. Judas. Judas ist mit Jesus umhergezogen und hat gesehen, dass Jesus unzerstörbar ist. Man wollte ihn töten, man hat ihn gesteinigt und die Steine haben Jesus nicht getroffen. Man wollte Jesus zu Klippen runterwerfen und er ist einfach nicht gefallen. Er ist durch die Mitte dieser Menschen dann hindurchgegangen und so weiter. Und Judas hat sich gedacht, na ja, wenn ich hier einen unzerstörbaren Mann Gottes habe, dann kann ich den ja theoretisch verkaufen für gutes Geld an diejenigen, die ihn haben wollen. Und der befreit sich dann schon irgendwie. Jesus als Entfesselungskünstler, wisst ihr? Ich kann diejenigen, die ihn fesseln wollen, ruhig bezahlen. Entfesseln tut er sich dann selber. Und er ist damit ins Geschäft gekommen mit Leuten, die das wollten. 30 Silberlinge hat er bekommen für dieses Geld. Er hat Jesus verkauft. Das Geld hat im Beutel geklingelt und es war alles wunderbar. Nur kaum war der Versuchung nachgegeben, ist der Versucher gekommen und hat seinen anderen Hut aufgesetzt, seinen Verklägerhut. Als er nämlich gesehen hat, dass Jesus abgeführt wird, Jesus geschlagen wird, hat er plötzlich riesen Gewissensbisse bekommen. Und da ist er dann dran zerbrochen, wir wissen das. Er hat das Geld genommen, das Geld, um das er Jesus verkauft hat. Hat er genommen, hat es in den Tempel geworfen, hat gesagt, ich habe unschuldiges Blut verkauft, also einen unschuldigen Menschen verkauft. Die Priester haben gesagt, ist uns doch egal. Und Judas ist total zusammengebrochen. Er hat das Geld, mit dem er Jesus verkauft hat, den Sold seiner Sünde, hat er in den Tempel geworfen, ist davon gegangen und hat sich aufgehängt. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Okay, erst ging er ein, hat das Geld angenommen und dann kam der Verkläger, hat seinen Hut gewechselt, der Teufel kam als Verkläger und hat ihn so lange bequatscht, den Judas, du bist hoffnungslos verloren, es gibt keine Hoffnung für dich, es gibt keine Hoffnung für dich, es gibt keine Hoffnung für dich, bis der Mann hingegangen ist und sich aufgehängt hat. Bei Petrus war es so ähnlich. Erinnert ihr euch? Petrus wurde damit versucht, Jesus zu verleugnen. Und Petrus ist absolut ins offene Messer gerannt. Er hat Jesus verleugnet vor Jesus. Ich meine, was Erbärmlicheres gibt es doch gar nicht. Jesus zu verleugnen, während Jesus es hört. Ich, den Mann, kenne ich nicht. Hey, das ist doch alle deine Loyalitätsbekundungen, alle deine Worte, Jesus, du bist der Größte, die sind plötzlich nichts mehr wert. Versteht ihr, die werden plötzlich alle relativiert. Wenn du Jesus verleugnest in seiner Gegenwart, wo es jetzt mal wirklich drauf ankommt. Es kam nur wirklich einmal drauf an, ja. Und es war da zur Kreuzungszeit. Und da verlässt er ihn einfach. Kenne ich nicht, nein. Und dann hat Jesus ihn angeblickt und Petrus hat gesehen, wie Jesus ihn anblickt. Und in dem Moment kam der Teufel, hat seine Versuchermütze abgesetzt, hat seine Verklägermütze aufgesetzt und hat Petrus verdammt. Du kannst nämlich nachlesen, da heißt es, und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Ne? Er hat gedacht, ja, wenn ich jetzt Jesus verleugne, dann bin ich okay und komme mit dem Leben durch. War nicht ganz so der Fall. Er hat es mit einem gewaltigen Maß an Lebensqualität eingebüßt, dieses auf den verkehrten Impuls zu reagieren. Nun gut, Aber Petrus, wohlgemerkt, hat sich nicht umgebracht, sondern er hat irgendwie genug im Hinterkopf gehabt von der Güte Gottes, von den Botschaften über Erlösung. Er war da, hör mal, er war da, als Jesus über Tod und Auferstehung gepredigt hat. Er war da, als Jesus davon geredet hat, mein Blut wird vergossen werden für euch, erinnert ihr euch, Abendmahl, letzte Predigt Jesu. Mein Blut wird vergossen, mein Leib wird für euch zerschlagen. Das hat er im Hinterkopf gehabt. Und da hat er sich wohl gedacht, naja gut, ich habe jetzt gesündigt und es war wirklich nicht gut. Aber ich warte jetzt mal, bis Jesus wieder auferstanden ist. Er hat von Auferstehung geredet, er muss ja jetzt irgendwann wieder kommen und dann werde ich mal mit ihm reden. Er hat also irgendwie noch an der Hoffnung festgehalten. Und du tust auch gut dran, ja, wenn du gesündigt hast, an der Hoffnung festzuhalten. Gott will dich in einem freien, glücklichen, zufriedenen Zustand. Er will nicht, dass du durchs Leben gehst, immer wieder bedrängt und bedrückt und besiegt von der Sünde, besiegt von deinen Trieben, besiegt von deinen Bedürfnissen. Okay, jetzt müssen wir mal schnell Römer anschauen. Ich habe gerade behauptet, du bist frei. Und der Römerbrief behauptet nichts anderes, er bestärkt das. Im ganzen Kapitel Römer Kapitel 6 geht es um das Verhältnis zwischen Christ und Sünde, okay? Und eigentlich müsste man das ganze Kapitel lesen, aber da habe ich natürlich nicht die Zeit dazu, das ist völlig unmöglich. Aber wir halten hier mal fest, Vers 5 zunächst vielleicht mal. Wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, es bedeutet auf Deutsch, wenn wir Jesus angenommen haben als unseren Herrn und Erlöser, so werden wir es auch mit seiner Auferstehung sein. Das bedeutet, wir werden auch auferstehen in Herrlichkeit, so wie er. Da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch, das ist der triebhafte Mensch, mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen, als Sklaven dienen, versklavt sind unter die Sünde. Denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Und wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Was er gestorben ist, ist er ein für alle Mal der Sünde gestorben. Was er aber lebt, lebt der Gott. Jesus hat jetzt den totalen Sieg über die Sünde. Er wird nicht mehr angefochten. Und du hast Teil an diesem Leben. Vers 11. So haltet auch ihr euch der Sünde für tot, Gott aber für lebend in Christus. So herrsche nun nicht die Sünde in eurem Leben, in eurem sterblichen Leib, dass er seinen Begierden gehorche. Hier ist natürlich die Rede von sündhaften Begierden und von Versuchungen und so weiter. Also es gibt schon, dass diese Dinge auch in Christen herrschen, aber das muss nicht so sein. Paulus sagt, das soll nicht so sein, herrscht nicht so. Stellt auch eure Glieder nicht der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Lebende aus den Toten und eure Glieder als Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Denn, und jetzt kommt es schon her, die Sünde wird nicht über euch herrschen. Die Sünde wird nicht über dich herrschen, sie hat keine Macht mehr über dich. Du bist befreit. Ich muss jetzt ein paar Verse überspringen. Wir lassen es jetzt, weil sonst wird es einfach zu viel. Sonst müssen wir da zu viel reden und ich habe noch zu viele andere Sachen zu sagen. Wir halten auf jeden Fall mal fest, Paulus sagt hier, die Sünde wird nicht über euch herrschen. In anderen Worten, es ist in dir drinnen eine Kraft, die größer ist als deine Versuchungen. Jetzt schlagen wir mal auf zum 1. Korintherbrief. Zum 1. Korinther Kapitel 10. Wir arbeiten uns durchs Neue Testament. Und da heißt es, also zunächst mal im 1. Korinther Kapitel 10 geht es auch um Versuchungen, okay, speziell die Israel seinerzeit erlebt hat in der Wüste. Wir haben alle möglichen Versuchungen gehabt und sind dann auf einige drauf reingefallen. Und ich lese jetzt nicht alles, was die da gemacht haben. Die haben nur noch gefeiert und nicht mehr gearbeitet. Sie haben Unzucht getrieben, dann sind 23.000 an einem Tag gestorben. Sie haben gemurrt, sie haben den Christus versucht. Wie versuche ich den Christus? Wie kann ich Jesus versuchen? Indem ich etwas von ihm mir erbitte, was gegen seine Natur ist. O Herr, die neue Telefonistin, die ist so heiß. Herr, gib mir doch irgendwie die Möglichkeit, mal der ein bisschen näher zu kommen. Wir vergessen dann einfach mal meine Frau, Herr, du weißt ja, wie sie ist. Es ist Christus versuchen. Oh Herr, wir schmeißen uns heute Abend ins Getümmel, in die Party-Szene. Vater, wir bitten dich, segne uns, dass wir uns keine Geschlechtskrankheit einfangen. Habt ihr eine Ahnung, was alles läuft? Ich lese hier mal 1. Korinther Kapitel 10. Wer zu stehen meint, Vers 12, ja. Wer zu stehen meint, sehe zu, dass er nicht falle. Versuchungen haben so die Fähigkeit, uns zu Fall bringen zu wollen, ja. Vers 13, jetzt schau. Keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine menschliche. In anderen Worten, die Probleme, die du hast, die hatten andere auch schon. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausweg schaffen wird. Wenn eine Versuchung kommt, sag mal mit mir, wenn eine Versuchung kommt, schafft Gott mir auch den Ausweg. Du sagst vielleicht, Herr, die Beziehung zu meinem Mann, zu meiner Frau, die ist wirklich schwierig. Die ist wirklich schwierig, die ist wirklich total unbefriedigend. Und ich weiß nicht, wie das weitergehen soll. Wie wir da in eine Situation der Seelenzufriedenheit hineinfinden sollen. Was machst du dann? Dann bringst du das Anliegen vor Gott und dann vertraust du dem Herrn, dass er hinter den Kulissen dran wirkt. An der Erlösung, an der Lösung deines Problems. Er gibt dir auf jeden Fall nicht nur, er legt dir nicht nur eine Versuchung vor und lässt die passieren, sondern er gibt dir auch den Ausgang, sodass ihr sie ertragen könnt, sodass du dein Problem lösen kannst. Gottes Problem, Gottes Ziel mit dir ist nie irgendwie, dich so zu bedrängen, dass du zum Schluss auseinanderfällst, sondern er will dich stärker machen. Schau, wenn er dir eine kleine Versuchung gibt und du überwältigst die, dann kann später eine größere kommen und die machst du auch nieder. Und zum Schluss bist du ein Fürst oder eine Königin Gottes, die neue Pfade pflügt für Gott, der sich niemand in den Weg stellen kann, weil sie einfach herrscht über Versuchungen.